Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Ich begrüße Sie. Schönen guten Morgen. Ich stelle mal eine kurze Frage. Was haben Michael Jackson, Maria Callas, die Stones und Angela Merkel gemeinsam? Also Musik machen ist es nicht. Alle waren sie schon mal zu Gast im Hotel Bayerischer Hof. Genauso wie das auch Konrad Adenauer war, Willy Brandt, Bill Clinton oder die Schriftstellerin Isabel Allende und natürlich viele, viele Promis noch mehr. Das Gästebuch der Luxusherberge, das ist irre dick, glaube ich. Und Ingrid Volkert ist die Gastgeberin all dieser Menschen. Sie leitet in vierter Generation das Münchner Hotel, diese Institution dort. Herzlich willkommen, Frau Volkert, im Deutschlandfunk Kultur. Schönen guten Tag.
Grüß Gott und vielen Dank für die Einladung.
Frau Volkert, Hoteldirektorin, ist das eigentlich ein Traumjob?
Das ist ein ganz, ganz toller Job. Es kommt immer darauf an, was man unter Traumjob versteht. Also für mich ist es der großartigste Job überhaupt, weil er einfach eine irre Breite hat und wirklich für jeden was bietet, unheimlich lebendig ist, tolle Erlebnisse ermöglicht. Und ja, für mich ist es der Traumjob.
Ich habe nämlich gleich daran gedacht, bei den ganzen Namen, die ich aufgezählt habe, dass so diese ganzen männlichen und weiblichen Diven, die zufriedenzustellen, das ist aber nichts für schwache Nerven. Das ist mir dabei eingefallen.
Also das ist das Geringste, ehrlich gesagt, ja, weil das sind ja auch die Dinge, wo man halt auch unheimlich viel Energie wieder rausholt, solche Erlebnisse und Begegnungen zu haben. Letztendlich besteht ja unser Dasein aus Dinge möglich machen, umsetzen. Und insofern sind das genau die Herausforderungen, die wir in unserem Beruf, wenn man ihn liebt, auch brauchen.
Dinge möglich machen. Alle, die wie ich noch nie im Bayerischen Hof logiert haben, lernen in dieser Stunde vielleicht ein bisschen besser dieses Hotel kennen und seine Direktorin Ingrid Volkert. Frau Volkert, eröffnet von Ihrem Urgroßvater, der war ja Zuckerbäcker eigentlich. Wie ist denn der zum Hotelier geworden?
Ach, ich denke, aus dem besten Grund der Welt, aus Leidenschaft heraus. Also er hat letztendlich über die Zuckerbäckerei extremen Erfolg gehabt und hat sich gedacht, vielleicht einfach auch davon will ich noch mehr und international und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Geld damit verdienen, was man sicherlich in einem Hotel tut, mehr wie in einer Bäckerei. Aber ich glaube, aus dem Grund heraus und der Liebe zu Menschen und der Liebe zum Kochen und zum Essen ist dann der Hotelier geworden.
Was machte das Hotel 1897 aus, also als Hermann Volkert das gekauft hat?
Ich denke, es machte aus das ganz Besondere, dass es ja letztendlich vom König Ludwig II., sag ich mal, auf Wunsch dessen gebaut wurde, um halt wirklich die Herberge zu sein, die Münchner, die seine Besucher beherbergt. Also eine ganz besondere Klasse letztendlich haben sollte. Und ich glaube, so diese Internationalität, die dadurch auch schon durch die ersten Besuche gegeben wurde, war der Bayerische Hof immer was ganz Besonderes, nämlich einfach diese Verbindung von dem königlichen Haus, eben aber auch zu der Welt, zu den Besuchern Münchens. Und ich glaube schon, dass man sowas letztendlich ja nicht verliert, dass so dieser ganz besondere Flair dessen, was in so einem Haus passiert ist, nicht verloren geht.
Aber wenn Sie das sagen, dann höre ich daraus, dass eigentlich jetzt über, ja, wie viele Jahre sind das? Fast 125 Jahre später, der Bayerische Hof, also jetzt Ihr Bayerischer Hof, eigentlich noch ein ähnliches Flair zu verströmen versucht?
Man kann sowas eigentlich nicht wirklich verlieren. Und es ist immer ganz besonders schön, wenn wir Amerikaner, Chinesen, Japaner, also Menschen letztendlich zu Besuch haben, vielleicht gerade mal bei den Amerikanern zu bleiben, die so eine alte Kultur nicht haben. Ich denke, es geht nicht verloren und es ist was, worauf man auch aufbaut. Und bis heute ist nicht verloren gegangen, dass wir halt immer wieder tolle Besucher hatten, dass wir immer wieder den Anspruch an uns hatten, die wichtigsten Menschen der Welt bei uns beherbergen zu dürfen. Aber, und das ist ganz wichtig und ich glaube, das macht den Bayerischen Hof so besonders aus und das war auch seit jeher so, aber auch den Münchner bei uns zu beherbergen und dann nicht nur die wichtigsten, sondern jeden. Und das verliert man nicht. Und dieses Gefühl, ein- und ausgehen zu können ohne Hemmschwelle, das hat der Bayerische Hof immer gehabt. Und wir tun alles dran, dass dies auch immer bleiben wird.
Na, das Portemonnaie ist vielleicht eine Hemmschwelle, oder? Weil die Zimmer in einem Luxushotel kosten doch auch was.
Ja, Sie dürfen nicht vergessen, also wir haben ja nicht nur das Hotel, sondern wir haben ja ganz viel drumherum. Wir haben ja ganz viele Restaurants, ja. Wir haben Bars, wir haben ein Theater, wir haben den Nightclub, wir haben ein kleines Kino. Also wir haben einen Ballsaal, wo wir Tanzschulbälle haben, wo wir Kinderfaschingsbälle haben. Und da sprechen wir also wirklich alle Altersgruppen an und zum Beispiel auch im Palais-Keller. Das war von vornherein auch von meinem Vater so gewünscht, auch den kleinen Geldbeutel. Und da gibt es, ich glaube, als einziges bayerisches Lokal in München noch Brezen auf dem Tisch umsonst. Ja? Also insofern, wir sprechen da schon auch jeden Geldbeutel an.
Wenn wir jetzt mal bei den Zimmern und Suiten bleiben, ich glaube, also vielleicht sind es jetzt ein oder zwei weniger oder mehr. 337 Zimmer habe ich gefunden und 74 genau. Suiten. Wie ist denn so die Belegung an so einem normalen Wochentag im Mai?
Also es kommt darauf an, wenn Sie Mai 2020 oder 2021
aber nicht.
Dann hatten wir da vielleicht 0, irgendwas Prozent. Wenn Sie jetzt heute nehmen, sind wir auf 92% wieder. Oh. Also wir sind da wieder wirklich, sag ich mal, 92%. Back. 92%. Ja. Und insofern, ich sage jetzt mal, der Schnitt eines guten Mais geht an die 80% ran.
Sie sind ja auch immer wieder umsatzstärkstes Hotel Deutschlands gewesen vor der Pandemie, aber die Zahlen hören sich so an, als ob das, ob Sie das noch halten können.
Das weiß ich nicht. Also ich glaube, jede Stadt ist unterschiedlich betroffen gewesen von der Pandemie, jede Art von Hotellerie und Gastronomie unterschiedlich. Wenn es nicht so wäre, dann wäre das auch nicht wirklich schlimm, weil einfach dieser Zustand, den wir die letzten 2,5 Jahre hatten, einfach ganz außergewöhnlich war.
Aber Sie haben sich da ja offenbar wieder ganz gut erholt. Wenn ich jetzt nochmal, also weil viele ja sicherlich neugierig sind, was bedeutet eigentlich so eine Suite? Was ist da drin?
Also es kommt ganz drauf an. Also wir haben ja ganz normale Einzelzimmer, Doppelzimmer, Junior-Suiten, Suiten und ganz, ganz große Suiten, davon auch einige. Und die, sage ich jetzt mal, spektakulärste Suite ist sicherlich unsere Penthouse Garden Suite. Und da ist wirklich drinnen von diversen Schlafzimmern, riesengroßen Wohnzimmer, einer umlaufenden Terrasse.
Über ganz München guckend, ne?
So ungefähr, ja. Einem kleinen Spa, also mit allen Fitnessgeräten, Sauna, Dampfbad, außenliegend einem Hot Tub. An der Küche, einer Bar, also da ist wirklich alles drinnen, was man so braucht.
Okay, die nehme ich nächstes Wochenende. Wie teuer ist die?
Kommt drauf an, aber so um die 7.500 €.
Ach ja, okay, ich mache noch ein paar Beiträge, bevor ich das zusammen habe. Ich habe schon eben gesagt, seit 125 Jahren ist das Hotel in Familienbesitz. Sie waren die erste Frau an der Spitze und zwar schon im sehr jungen Alter, 27. Also heute sagen Sie Traumjob? Haben Sie das damals auch gesagt?
Also damals habe ich da nicht wirklich groß drüber nachgedacht, weder über, dass ich Frau bin, noch dass ich jung war. Da ging es eigentlich nur um die Sache weiterzumachen. Es musste ja letztendlich weitergehen. Das Haus hat eine große Geschichte durch viele Höhen und Tiefen. Und ich sage mal, die mir am nächsten natürlich die Geschichte, wo mein Vater das Haus aus dem Schutt heraus wieder aufgebaut hat mit seinem Vater. Und da geht es dann eigentlich nicht mehr um die Frage, was denkt man sich dabei, sondern da geht es um ganz klar die Verpflichtung, die innerliche Verpflichtung, die man verspürt, einfach am nächsten Tag weiterzumachen.
Da Ihr Vater nicht mehr weitermachen konnte.
Genau.
Sie hatten bis dahin schon Hotelfach gelernt. War das eigentlich freiwillig? Also Sie wollten in die Fußstapfen treten?
Ich muss sagen, ich hatte da nie wirklich so ganz, ganz groß drüber nachgedacht. Ich wollte immer was mit Tieren machen eigentlich, habe aber eben mich zu wenig mit auseinandergesetzt als junger Mensch und habe dann halt einfach mal die Lehre gemacht. Und die war dann okay. Bin dann zu Herrn Käfer gegangen und das war für mich so der Moment, die Zeit, wo ich einfach diese riesengroße Begeisterung und Leidenschaft einfach für die Gastronomie auch entwickelt habe und einfach für so eine Attitüde, die Herr Käfer hatte, Genau, und das war im Prinzip für mich so bahnbrechend, dass man einfach auch Veranstaltungen umgesetzt hat, wo alle sagten, das wird nicht funktionieren. Und es ging, weil da einfach ein Mensch war, der das wollte. Und da habe ich dann einfach auch entdeckt, dass die Hotellerie, Gastronomie einfach diese Möglichkeiten, diese herausfordernden Möglichkeiten, wenn man sowas liebt, ja, einfach mehr bietet als wirklich alles andere.
Und Ingrid Volkert hat eben gemerkt, sie möchte sich diesen Herausforderungen stellen und hat das Hotel Bayerischer Hof in München übernommen. Frau Volkert, haben Sie eigentlich schon mal in einer Suite oder in einem Ihrer Hotelzimmer übernachtet?
Also ich mache das prinzipiell mindestens an 4 Nächten im Jahr. Viel zu wenig, ehrlich gesagt, weil man sollte eigentlich viel öfters Gast sein, weil nur da erlebt man tatsächlich, was auch unsere Gäste erleben. Aber ich mache es mindestens 4-mal im Jahr. Und das ist, ich sage jetzt auch immer für meine Mitarbeiter, irgendwie so ganz spannend, mit was kommt sie jetzt wieder alles an? Aber das ist wichtig und eigentlich auch ganz schön.
Also das Bett war nicht gut bezogen oder sind Sie so ein Control-Freak? Weil ich denke ja, dass so Entspannung ist so eine Nacht für Sie nicht, ne?
Ja, bei uns schon.
Ach, auch Nein. Für die Scheffeln. Aha. Ja,
das ist doch gut. Nee, also ich muss sagen, es weiß ja meistens, das ist das Dumme, es weiß ja meistens jeder im Vorfeld und man guckt natürlich wahrscheinlich keine Angriffsflächen zu hinterlassen. Was aber ganz gut ist, weil es ist ja letztendlich auch der Ansporn im Alltag, dass man halt auch wirklich weiß, da kommen wichtige Kunden, jeder ist wichtig, zahlt auch viel Geld und es zeigt einfach auch, dass es möglich ist, sich sehr gut vorzubereiten. Nicht nur für mich, sondern eben auch für alle anderen. Ich finde trotzdem immer wieder was, weil ich sage jetzt mal, es geht ja immer um die Kleinigkeiten und da kann man oft auch gar nichts dafür. Ja. Also ich nenne ein Beispiel, wir haben in München ja eine große Taubenplage fast schon. Ich liebe Tiere, aber trotzdem, ja, und wenn ihnen dann halt die Tauben zum Fenster reinfliegen, weil sie halt in einem Innenhof jetzt kein Netz haben, dann ist das ein Thema, was vielleicht der Gast erstmal nicht reklamiert, aber wo dann man schon sagt, da müssen wir was tun. Und so gibt es halt immer wieder Dinge, die auch keiner beeinflussen kann, aber auch Sachen, die man hätte beeinflussen können.
Mhm. Ah, jetzt kriegen wir schon so einen leichten Einblick in Ihren Alltag. Also weil mit den vielen prominenten Gästen oder so haben Sie es ja nicht ständig zu tun. Wie sieht denn eigentlich Ihr Alltag aus? Weil Sie haben es ja gerade gesagt, Hotel plus Restaurant, Bars, Wellness, Kino, Theater, ist ja eigentlich wie eine kleine Stadt.
Also ich würde gerne in die Zeit vor Corona gehen. Mein Vater hat so ein ganz tolles Schild vor seinem Büro gehabt, das habe ich da immer noch hängen, was ein Hotelier alles ist. Und das ist wirklich alles, was man sich so vorstellen kann. Und so ist auch mein Alltag, der hat zwar eigentlich eine Struktur, nämlich dass ich vormittags wirklich nur Büroarbeit mache. Die Nachmittage sehen dann so aus, dass ich mit meinen Bereichsleitern schon Fixe habe oder mit meinen Betriebsleitern und halt dazwischen, was das Allerwichtigste natürlich bei uns ist, auch Kunden sehe, abends auf Veranstaltungen gehe, einfach vernetzt sein. Montags zum Beispiel steht immer im Rahmen von Umbauten. Jeder Montag ist von früher Nachmittag bis spät am Abend wirklich nur mit Architekten, ja, mit unseren Ingenieuren. Und
so viel wird also umgebaut in dem Hotel, das ist ja der Wahnsinn. Jeden Montag eine Besprechung.
Ja, wir machen also schon jedes Jahr mindestens ein Projekt. Wir geben jedes Jahr mindestens, sage ich jetzt mal, zwischen 4 und 8, 9 Millionen aus und es muss geplant werden. Und wir kennen es ja, der Teufel liegt im Detail. Das heißt also, wenn dann Dinge fertig sind, ist es zu spät. Ja. Also insofern sind die Vorplanungen sehr zeitaufwendig, macht aber auch Riesenspaß. Und nochmal wieder zurück, das ist das Schöne an dem Beruf. Es ist einfach für jeden was dabei.
Wenn Sie das so beschreiben, wie Ihr Arbeitsalltag aussieht, der sich ja dann offenbar bis tief in die Nacht hinein ziehen kann, wenn Sie auf Veranstaltungen noch gehen, gibt es neben dem Berufsleben auch noch ein Privatleben?
Ja, das gibt es schon. Ansonsten, glaube ich, könnte man das auch gar nicht durchhalten über so viele Jahre und immer noch gut gelaunt sein. Das habe ich. Also ich habe ein schönes Zuhause.
Und das ist nicht das Hotel?
Das ist nicht das Hotel, nein. Habe da auch ganz viele Tiere und mache auch Sport. Und ich glaube, das sind so die Dinge, die man einfach braucht, um einfach auch seinen Kopf immer wieder täglich resetten zu können.
Denn ich habe mal irgendwo gelesen, weil ich eben gesagt habe, das ist nicht das Hotel, Ihr Zuhause. Das ist auch sowas wie so ein Familiengesetz in Anführungsstrichen, oder? Nicht im Hotel seinen Lebensmittelpunkt haben, beziehungsweise seine Privatwohnung.
Also ich sehe unser Hotel schon als mein Zuhause an, ja, aber ich lebe dort nicht. Und so wie Sie richtigerweise sagen, das war immer so eine Vorgabe, dass man mindestens, ich glaube, 40 Kilometer waren es oder 30 Kilometer vom Hotel wegwohnen muss, einfach aus dem Grund heraus auch, um einfach auch wieder von den Gedanken her wieder auch ein bisschen wegzukommen, um dann auch wieder Kraft zu haben, zurückzukommen.
Aber weil da Sie in vierter Generation sind und das Hotel führen, Ihre Eltern haben das Hotel eben natürlich auch geführt. Das heißt aber, dass Sie als Kinder ja eigentlich mehr oder weniger da drin aufgewachsen sind, oder?
Ich bin in Starnberg groß geworden und ich war auf einer Ganztagesschule und ich war da gut aufgehoben, nennen wir es mal so, und hatte dann mein Pferd, das war die ganz große Leidenschaft. Und da blieb Gott sei Dank ganz wenig Zeit für irgendwelche Verpflichtungen, die ich schon als junges Kind hätte erfüllen müssen.
Und ach was.
Gibt es immer so die schöne Geschichte, dass wenn ich mal kommen musste, weil wir zum Beispiel Jubiläumsehrung haben oder sowas, dann kam ich also immer in Reitklamotten und
extra.
Auch noch scheinbar gut riechend. Und man hat es also dann nicht oft wiederholt, mich einzuladen oder dabei haben zu wollen.
Achso, da wollten Sie also nicht im Hotel dann irgendwie quasi Staffage sein. Die gut erzogene Tochter oder so wollten Sie da nicht spielen.
Nein, nein. Ab und zu waren wir essen, das war ganz nett. Da habe ich noch viele Erinnerungen auch dran an so Kleinigkeiten, die ich liebte. Aber ansonsten so dieses so ganz Offizielle, das war nicht das meine, nein.
Aber einen Ferienjob hat man doch mal machen können im Hotel, oder?
Also so, ich war sehr, sehr fleißig, das muss man dazu sagen. Also ich habe immer eigentlich schon gern gearbeitet. Ja. Und mein Vater hat zum Beispiel dann immer uns so kleine Arbeiten gegeben. Mein Vater war ein sehr sparsamer Mensch, hat dann oft so günstige Dinge gekauft, die aber so ein bisschen repariert werden mussten. Und da konnte man sich dann immer ein bisschen Geld verdienen. Das habe ich dann immer sehr gerne zu Hause am Wochenende oder in den Ferien gemacht.
Wenn Sie so Ihre Kindheit schildern, also Sie haben gesagt, mit Pferd und allem und gut ausgelastet. Also ich glaube, Sie sagen auch immer, dass Sie eine schöne Kindheit hatten, auch wenn die Eltern total eingespannt waren. Aber Sie haben sich letztlich entschieden, keine Kinder zu haben. Also auch, weil Sie das mit dem Job sehen, dass das irgendwie eigentlich nicht gut zusammenläuft.
Also anfänglich habe ich immer gesagt, hab ja noch Zeit. Ja. Irgendwann mal merken sie dann, jetzt bist du fast schon zu alt. Stellst aber tatsächlich auch wirklich fest, ja, dass es halt sehr, sehr schwer kompatibel ist, ohne letztendlich, und da ist es immer von Frau zu Frau, von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ja. Ich bin so ein Mensch, der unheimlich von seinem Gewissen geplagt wird, ja. Und es ist, wenn man so ein Typ ist, ist es unheimlich schwer, beide Dinge zu verbinden. Es gibt ganz viele tolle Frauen, die schaffen das, ja. Aber ich glaube, ich hätte da nicht wirklich dazu gehört. Und insofern, und ich glaube, das ist das Wichtigste, bin ich über die Entscheidung jetzt nicht traurig.
Ich frage mich nämlich auch immer bei diesen Themen, weil wir ja oft das Thema haben, Frau und Karriere, und Sie machen Karriere. Würde ein Mann in so einer Position sich genauso entscheiden? Also noch ist es ja normal, dass man das eigentlich nicht entscheiden muss.
Also ich bin grundsätzlich der Meinung, ich mag dieses Mann-Frau nicht, ja. Weigere mich eigentlich auch immer, ab und zu mache ich meine Ausnahme, dass ich auf irgendwelche Podien gehe, wo es um reine Frauenthemen geht und genau um das Gleichberechtigung und wie kriegt man die Männerwelt mehr dazu zu akzeptieren. Da weigere ich mich grundsätzlich, weil ich einfach der Meinung bin, dass es der Mensch ist und nicht das weibliche oder männliche Geschlecht. Und man sieht ja jetzt auch daran, Frau Dr. Merkel hat es ja ganz, ganz toll gemacht, durch zum Beispiel diese Elternzeit auch für die Väter, ja, da ein ganz großes Selbstverständnis zu erzeugen, für die männliche Welt auch zu Hause zu bleiben. Und man sieht es, finde ich, daran, wie gern das die Männer in Anspruch nehmen und wie selbstverständlich plötzlich dieses Mitnehmen dieser Verantwortung geworden ist. Und ich denke mal, in ein paar Jahren wird man da vielleicht gar nicht mehr drüber reden. Da wird immer derjenige, der einfach lieber zu Hause bleibt, die Kinder machen und der andere geht in die Arbeit. Oder der mehr verdient, geht in die Arbeit. Ja, wie auch immer.
Aber ich denke, es wird sich ausgleichen. Da, ja, glaube ich, müssen wir noch ein paar Jahre Geduld haben, weil im Moment sind es ja vor allem zwei Monate, die Männer nehmen und den Rest nehmen die Frauen.
Ja, aber wir haben auch andere Männer. Also wir haben auch Männer, die wirklich zu Hause bleiben. Und ich denke, auch dann wird automatisch, wenn sich das mehr normalisiert, ja, dass auch mehr Männer länger zu Hause bleiben, wird auch die Frau verdient weniger, weil warum tut sie denn das? Weil letztendlich entgehen ihr natürlich viele Jahre der Möglichkeit, sich innerhalb einer Firma auch lohntechnisch zu entwickeln. Ja. Und ich glaube, dann wird der Mann in diese Rolle kommen. Und da, glaube ich, kommen wir dann vielleicht auch irgendwann mal ganz gut hin, dass es da auch eine Gleichstellung gibt in der Gehaltsstruktur.
Wenn Ingrid Volkerts Jazz hören will, dann geht sie in den eigenen Jazzclub mitten im Hotel Bayerischer Hof. Frau Volkerts, ich glaube, den Jazzclub, den haben Sie eingeführt, oder?
Also den Club, den gibt es eigentlich schon viel länger, seit 69, aber als reinen Club. Und ich habe dann in meiner Zeit sehr, sehr viel Wert auf wirklich nochmal anspruchsvollere Musik und insbesondere auch auf Jazz gelegt.
Wer stellt da die Programme zusammen? Sie tatsächlich auch selber?
Also ich gucke es mir immer an. Also wir machen die Grundausrichtung gemeinsam. Da habe ich unterschiedliche Booker gehabt, habe jetzt schon seit vielen Jahren eine ganz tolle Frau, die macht es sehr, sehr, sehr gut. Ja. Aber die Grundrichtung legen wir gemeinsam fest. Sie macht dann Buchungsvorschläge, die gebe ich fast immer frei, weil es gut ist, was sie vorschlägt. Und dann wird veranstaltet.
Sie haben auch ein Theater, die Komödie am Bayerischen Hof. Das ist ein Boulevardtheater mit 560 Sitzen. Wird das dann wie ein Theater auch geführt von außen? Das ist also quasi ein Haus im Haus?
Also von Musik meine ich, Ahnung zu haben. Vom Theater haben wir keine Ahnung. Deswegen ist es seit jeher, dass es fremd verpachtet ist. Und das ist auch gut so, weil letztendlich geht es ja da auch darum, die letzten Pachtverhältnisse zumindest auch ein Tourneetheater zu machen und tolle Schauspieler zu kriegen, auch Stücke extra für die Komödie und für das Tourneentheater zu schreiben. Und das würde tatsächlich unsere Kompetenzen komplett überfordern.
Also es ist ein richtiges Haus mit Intendanten und einem wird also nicht vom Hotel geführt. Aber jetzt gab es beispielsweise letztes Jahr einen schlimmen Skandal um den Intendanten. Fällt sowas auf das Hotel zurück?
Also ich glaube jetzt nicht wirklich auf das Hotel, obwohl natürlich der Name des Hotels immer mit erwähnt wird. Ich denke, es wäre irgendwann mal drauf zurückgefallen, wenn man nicht auch ganz klar Position bekannt hätte, dass das so nicht mitgetragen wird. Ja, und insofern war auch unsere Haltung ganz klar zu sagen, da muss es jetzt einen Wechsel in der Intendanz geben. Ja.
Und den gab es auch, es ging um sexuellen Missbrauch. Genau. Thomas Penckney ist freigesprochen worden, aber einige Verfahren sind noch anhängig. Aber eben, also deswegen, weil immer der Name auch direkt im Theaternamen ist, wollte ich das einfach mal wissen. Sie haben auch ein Kino im Haus. Diese viele Kultur, Sie haben es vorhin, glaube ich, auch gesagt, das ist Tradition in Ihrem Haus, weil bewusst die Münchner ins Hotel geholt werden sollen.
Richtig. Ich denke, aus diesem Ursprung, den wir ganz zu Anfang unseres Gesprächs schon hatten, dass der Urgroßvater ein Konditor war, ein Kaffeebetreiber, für die Münchner eigentlich gearbeitet hat und gelebt hat. Ich glaube, dieser Anspruch ist uns immer geblieben und dieser Wunsch, für die Münchner zu arbeiten. Und es war immer auch der Wunsch, jeder, der das Hotel kennt, kennt auch München. Das heißt, alles, was hier passiert, man muss nicht raus, wenn man nicht will und lernt trotzdem die Stadt kennen.
Ach, die Gäste lernen auch gleich die Münchner kennen. Das ist sozusagen auch ein direkter Programmpunkt.
Richtig, wenn der Münchner mit seinem Dackel an unserer Doggy-Bar einkehrt, ja, dann lernt der Tourist gleich mal den richtigen Münchner Dackel kennen.
Natürlich haben Sie auch Kongresse und Konferenzen im Haus. Die bekannteste ist sicherlich die Münchner Sicherheitskonferenz. Da geben sich die internationalen Staatsoberhäupter ja die Klinken in die Hand. Ist das eigentlich, nein, da brauchen Sie gar nicht fragen, das ist ein Ausnahmezustand für Ihr Hotel, oder?
Der totale, aber einer, der halt super viel Spaß macht.
Spaß? Wirklich Spaß macht? Was macht denn da Spaß?
Also ich sage mal so, ich meine, die Themen sind natürlich ganz, ganz wichtig. Das ist ja mal das eine, bleiben wir vielleicht mal ernsthaft. Ja. Mhm. Also die Themen sind wichtig. Es ist uns bewusst, dass wir, wenn man es gerade auch jetzt dieses Jahr wieder gesehen hat, dass es eine Chance gewesen wäre, vielleicht viel noch abzuwenden. Ja. Es ist wichtig, dass der Dialog zustande kommt. Wir sind uns bewusst, dass Dinge hier auch abgewendet werden können, dass der Dialog in die Welt, in die Politik stattfinden wird in München. Also das ist mal das eine auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es ein Mordstrubel. Ja, also es sind Unmengen an Menschen, es sind Unmengen an Veranstaltungen, an Auf-, an Abbau, an Interviews, an bilateralen Gesprächen, an großen Sessions. Und wir im Mittelpunkt eigentlich nur in der Form, dass das auch alles funktionieren muss. Und das macht es eine Riesenherausforderung und macht aber allen Beteiligten unheimlich Spaß.
Danach gehen Sie dann kurz in Urlaub?
Nein, danach geht es weiter, weil es ist eigentlich immer in der Faschingszeit. Und eigentlich ist dann immer am nächsten Tag schon eine große weitere Münchner Veranstaltung.
Dürfen dann eigentlich auch andere Gäste im Haus sein, wenn die Sicherheitskonferenz stattfindet?
Also wir haben mit dem Veranstalter abgestimmt, dass wir immer ein kleines Kontingent an Zimmern behalten. Wir haben ja auch Mieter, die viel bei uns sind, Dauermieter oder Leute, die in medizinischer Vorsorge sind, die vielleicht 2-3 Wochen gerade in München bei uns sind. Und da haben wir ein Abkommen, dass die bleiben dürfen. Aber der Rest zu 98% Kapazität geht an den Veranstalter.
Darf ein Hotelier eine, das ist eigentlich die weibliche Form von Hotelier, Hotelier?
Keine Ahnung. Ja, auch so. Kommt mal wieder dazu. Ja, gleiche genau. Für mich.
Genau. Darf ein Hotel eigentlich Gästen den Zugang verwehren oder vermieten sie an alle?
Also wir verwehren schon, wenn wir, also aber im Vorfeld natürlich. Also wir haben auch bei uns in den AGBs drin stehen, unter welchen Voraussetzungen eben kein Vertrag zustande kommt. Und wenn letztendlich da dann Vertragsbruch betrieben wird, dann verweigern wir auch den Zutritt, ja.
Würden Sie Putin, der ja schon oft bei Ihnen Gast war, wieder ein Zimmer vermieten?
In der jetzigen Situation schwer vorstellbar.
Was steckt für Arbeit hinter einem Luxushotel? Da haben wir ja schon einiges erfahren von Ingrid Volkert. Sie leitet in vierter Generation den Bayerischen Hof in München. Wir haben ja gerade über Gäste gesprochen. Viele ihrer Gäste kommen aus den Golfstaaten. Was schätzen die eigentlich so an München?
Die lieben München aus mehrerlei Gründen. Ich denke mal, allen voran kommen sie auch mit dem Grund, oftmals der medizinischen Vorsorge oder Behandlung. Also es gibt halt in München unheimlich viele tolle Kliniken und Ärzte. Sie kommen, weil sie in München gerne shoppen gehen. Da ist natürlich auch alles da, alles an Marken, alles auf der Maximilianstraße und drumherum, Theatinerstraße etc. geballt. Ja. Sie kommen gerne, weil München einfach reich und dadurch sicher ist. Und sie kommen, weil in München einfach auch ein buntes Bild herrscht. Das heißt, also man wird nicht, wie jetzt in anderen Städten, auch in Deutschland, angeschaut, weil man vielleicht verschleiert ist oder einfach sich vielleicht einfach auch anders benimmt. Ja? Sondern es wird alles, München ist sehr tolerant und das schätzen sie sehr.
Ich meine, jeder Gast, das haben Sie ja schon gesagt, also jeder Gast muss individuell behandelt werden. So besonders reiche Menschen, so besonders berühmte Menschen, werden die anders behandelt bei Ihnen? Besonders behandelt? Oder sind Sie besonders vorsichtig?
Nee, also wir stellen eigentlich immer wieder fest, dass umso berühmter und reicher, umso anspruchsloser die Gäste. Das ist eine Feststellung, die man, die man immer wieder hat. Da ist man natürlich sich immer nicht ganz im Klaren, ob es die Entourage ist, die dann letztendlich diese Good Guy, Bad Guy Rolle abnimmt. Ja. Aber oftmals ist es wirklich, dass einfach der Anspruch ganz, ganz gering ist und wir immer wieder auch selber überrascht sind, dass also Menschen, wo wir denken, die buchen bestimmt unsere Penthouse Garden Suite, dann einfach nur ein einfaches Doppelzimmer buchen. Wir sagen, das muss jetzt ein Missverständnis sein, das können wir doch nicht tun. Ja. Nein, ist es nicht.
Bis vor kurzem hatten Sie ja noch sehr viele sehr reiche russische Gäste, die sind jetzt weg, oder?
Die sind jetzt weg, ja.
Das heißt, die Sanktionen sind in gewisser Weise geschäftsschädigend für Sie.
Also ich denke mal, da muss man jetzt wirklich sagen, also das ist jetzt, glaube ich, das Geringste, was ein Problem ist. Ja, also es geht uns allen, insbesondere auch im Vergleich zu der Corona-Zeit, hervorragend. Es ist aktuell so viel Nachholbedarf. Ganz ehrlich, der Russe fällt momentan überhaupt nicht auf. Das heißt also, dass die Sanktionen jetzt nach hinten losgehen, kann man jetzt zumindest in unserem Gewerbe aktuell nicht sagen. Mhm.
Sie haben gerade angesprochen, 2 Jahre Corona-Pandemie, die haben sich natürlich extrem ausgewirkt. Sie haben es ja vorhin gesagt, 0,0 Buchung oder etwas über 0% damals. Wie haben Sie die Zeit überstanden?
Ja, also ich bin von meinem Vater Gott sei Dank so aufgezogen worden, dass ich immer sehr achtsam war und sehr viel Wert letztendlich zwar auch auf Umbauen, die schönen Dinge, das Investieren, was so ein 5-Sterne-Deluxe-Haus einfach auch Investitionen braucht, gelegt habe. Aber dass wir immer auf Nummer sicher auch sehr viel Rücklagen gebildet haben. Das heißt also, wir waren da jetzt finanziell Gott sei Dank ohne schlaflose Nächte. Gott sei Dank, weil ich hatte gerade auf dem Weg hier ins Studio, hatte ich von meinem Steuerberater gerade eine E-Mail gelesen, wie schwierig es nach wie vor ist, diese Überbrückungshilfen, auf die man ja einen Anspruch hat, zu erlangen, wie bürokratisch das alles ist. Wir denken da oft, wären wir nicht so sorgsam gewesen, hätten wir mit Sicherheit nur durch dieses Thema schon sehr viel Belastung einfach mehr.
Der gesamte Gastronomie- und Hotelbereich hat aber viel Personal verloren über die letzten 2 Jahre vor allem. Wie werben Sie um Personal? Also nehmen Sie da zum Beispiel überdurchschnittliches Gehalt in die Hand, weil Ihr Personal sich ja in München auch kaum noch die Mieten leisten kann?
Also sie hat mich vorhin gefragt, aus was besteht mein Arbeitsalltag? Ich hatte bewusst gesagt, ich möchte gerne die Zeit vor Corona nennen. Also aktuell sieht der Arbeitsalltag wirklich, ich würde sagen, zu 95% aus Beschäftigung mit Personal aus.
Ja. Tatsächlich. Mhm.
Überlegungen, wie kann man wo rekrutieren, die aber nicht nur letztendlich bei mir stattfinden, sondern halt auch bei allen Kollegen und das nicht nur in München, sondern halt tatsächlich auch weltweit. Wir sind ja bei Leading Hotels, haben da auch immer wieder Besuch, die auch in anderen Ländern gerade waren und die ganze Welt hat das Thema, dass in vielen Branchen, nicht nur in der Gastronomie, einfach Menschen, wichtige Menschen abhanden gekommen sind. Also das heißt, aktuell beschäftigen wir uns mit ganz, ganz viel Überlegungen in alle Richtungen, wie wir da wieder zurückgewinnen können. Mhm. Übers Gehalt wird das natürlich ein Thema sein. Natürlich ist auch eine Komponente des Gehalts. Da gab es jetzt auch große Tariferhöhungen, auch für unser Gewerbe. Aber man muss ja immer dran denken, letztendlich wird ja alles in eine Spirale führen, die dann wieder zu Preisanstiegen führt und dann letztendlich auch wieder dann das Geld weniger werden lässt, was gerade drauf gegeben wurde. Also das ist ja eine ewige Spirale, die gerade uns, glaube ich, auch nicht nur in Deutschland, wo wir dann auch die Gefahr letztendlich haben, vielleicht nicht mehr wettbewerbsfähig irgendwann mal durch unser Preisgefüge zu werden. Aber das haben wir, wie gesagt, nicht nur in Deutschland, sondern auch, wenn man nach Amerika guckt, also auch in anderen Ländern.
Dann höre ich richtig, dass also nur Gehalt kann es nicht sein. Da muss man sich noch irgendwas anderes ausdenken, um wieder mehr Leute in die Hotellerie und in die Gastronomie zu ziehen. In welche Richtung denken Sie denn da?
Also wir haben immer schon ganz viele andere Dinge getan. Also wir haben immer schon viele Wohnheime gehabt für die Mitarbeiter, um einfach das Wohnen erschwinglich letztendlich zu gestalten. Das sind wir weiter am Ausbauen, auch gucken, dass wir die optimieren, die Rahmenbedingungen der Wohnheime noch schöner machen. Wir machen unheimlich viel für die Mitarbeiter im Haus, ob das jetzt Fortbildungen sind oder ob das jetzt ein eigener Fußballverein sind, wo wir Deutscher Meister sind. Also wir machen Mitarbeiterveranstaltungen. Wir
Deutscher Meister Bayerischer Hof. Ach, das ist ja eine.
Also da gibt es so einen Hotelcup, ja. Na?
Wird gemeinsam der Cup verliehen wahrscheinlich dann.
Genau.
Auf dem Rathausplatz.
Und das sind dann so Dinge. Nee, aber das sind so Dinge, die dann auch die Mitarbeiter wieder zusammenschweißen, ja, die dann halt einfach auch die Fluktuation, die hoch ist, vielleicht etwas geringer werden lassen. Ja. Also wir versuchen, was wir können, einfach auch ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Was aber nicht immer einfach ist, weil einfach die Realität, nämlich dass das Geschäft einfach weitergeht, auch mit vielleicht einem geringeren Stammpersonal aktuell mal, natürlich nicht einfach ist. Hm.
Kennen Sie als Leiterin jede Ihrer Angestellten?
Also aktuell, glaube ich, kenne ich so gut wie jeden. Wir haben eben auch leider federn lassen, also wir haben auch eine leider viel zu hohe Fluktuation jetzt in der Krise gehabt. Und das Schöne ist, dass all die etwas älteren Mitarbeiter, also langjährigeren Mitarbeitern, Gott sei Dank on board sind, noch immer. Deswegen, ich sage immer, ich habe noch nie so viele gekannt wie aktuell. Wir haben in der Summe halt 700, ja. Und das ist nicht immer einfach, also gerade im Niedriglohnbereich mit höherer Fluktuation, nicht immer einfach jeden zu kennen. Aber aktuell läuft es fast schon leider ganz gut.
Ein großes Hotel ist wie ein eigener Kosmos, einer, über den Ingrid Volkert bestimmt. Frau Volkert, ich habe Sie in Interviews sagen hören, ich brauche eigentlich kaum Entspannung. Und wenn, dann bekomme ich die bei meinen Tieren. Sie hatten sie auch schon erwähnt, da auf Ihrem Grundstück am Starnberger See. Und zwar sind das Esel. Warum, frage ich mich, sind denn Esel, diese sturen Tiere, warum sind die entspannend für Sie?
Also zum einen sind Esel nicht stur, das muss ich immer wieder korrigieren. Die machen einfach nur, was sie wollen. Aber ich meine, das ist ja in meinem ganzen Alltag so. Mit allem um mich herum habe ich oft den Eindruck. Nee, also insofern verstehe ich die Tiere gut, ja. Kann mich auch gut drauf einlassen. Nee, aber es ist einfach schön, diese Ruhe, die diese Tiere ausstrahlen. Also ich bin jetzt zum Beispiel am Wochenende wieder einfach bei denen drin gesessen und die Vögel haben gezwitschert und die Esel knabbern an ihnen. Und es ist ein Esel, man nennt ihn ja immer, oder man spricht ja immer über die stoische Ruhe. Und das ist tatsächlich was der Esel hat. Und sie müssen sich auch total auf ihn einlassen, ja, um letztendlich diese Ruhe und diese Gelassenheit dieses wirklich kostbaren Wesens auch wirklich zu fühlen. Und dann ist es was, die einen machen Yoga und ich bin halt dann tatsächlich wirklich komplett bei mir und bei den Tieren. Und das ist was ich einfach wunderbar finde.
Ruhe tanken bei Eseln. Also ein Tipp von Ingrid Volkert. Sie leitet den Bayerischen Hof in München. Danke, Frau Volkert, für Ihre Zeit.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.